Sie sind vom Raphael-Netzwerk und setzen sich für Frauen in Tansania ein, die die Genitalverstümmelung über sich ergehen lassen müssen, kann man ja sagen, oder muss man sagen. Wie sieht denn die Lage momentan in Tansania aus?
Also sie hat sich im Norden Tansanias etwas verbessert, weil unsere Partnerorganisation NAFGEM vor Ort seit ungefähr 1979 dort gegen Genitalverstümmelung Aktionen unternimmt. Und sie sind von Gebiet zu Gebiet gegangen und so ist es in den Gebieten, in denen sie zum ersten Mal vor langer Zeit waren, viel besser als in den Gebieten, in denen sie heute gerade anfangen. Also da ist ein riesengroßer Unterschied festzustellen zwischen zwischen Genitalverstümmelung oder nicht. Die Verstümmelungsrate ist sehr gesunken in den ersten Gebieten.
Denkt man ja eigentlich eher so an eine Foltermethode bei Sträflingen damals, also einfach von dem Schmerzen jetzt her gesehen. Aber das ist ja an sich nicht als Strafe dort gedacht. Aber warum machen Sie das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich stimme der Foltermethode zu und ich stimme auch der Strafe zu. Aber das ist Ihnen wahrscheinlich so nicht bewusst. Ich denke, es ist einfach etwas zur Unterdrückung der Frau. Sie soll nicht, sie soll nicht nach anderen Männern schauen und sie soll schön brav zu Hause bleiben. Wir haben das bei uns übrigens auch gemacht in Europa. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden bei uns auch Frauen, Mädchen beschnitten, und zwar Mädchen, die auffällig geworden sind, dass sie zum Beispiel also beim Onanieren erwischt wurden oder wie sie Jungs hinterher schauten. Da hat man das auch gemacht. Es ist also nicht eine rein afrikanische Sache, aber dort ist es natürlich verwurzelt und dort wird es heute noch betrieben, und zwar exzessiv.
Und wenn Sie es dann hinter sich haben, ist die Tortur dann eigentlich ja nicht zu Ende?
Nein.
Wie geht es dann weiter mit den Frauen?
Die Frauen, die leiden ein Leben lang, also ungefähr 20% sterben schon bei der Beschneidung selbst. Durch Blutvergiftung, durch Verbluten, dann die anderen haben ein Leben lang zu tun mit Infektionen. Bei Geburten kriegen sie durch die Vernarbungen sehr viel Totgeburten, die Kinder kommen nicht raus, sie haben sehr viele Schmerzen, es wird bei der Beschneidung wird sehr oft der Darm verletzt, sodass sie dann Fistula und sonstige Sachen bekommen und oft kommt dann, also brauchen sie zum Urinieren zum Beispiel durch die Vernarbungen eine halbe Stunde. Ihre Menstruation haben sie fast ständig.
Das scheint ja dort als ganz normal zu gelten. Wie sehen die Frauen das dort selbst in Tansania?
Das ist eine Frage der Aufklärung. Die Frauen, also in Tansania kann man auch nicht sagen, es ist nur der Norden Tansanias, nämlich dort, wo die Maasai leben. Und Maasai leben in Tansania, Kenia und umliegenden Ländern. Und die Maasai leben weit weg von, sagen wir mal, ich will nicht Zivilisation sagen, aber weit weg vom Gesetz, ja. Und sie haben ihre eigenen Gesetze. Und die Frauen sind gewohnt, ihren Männern zu gehorchen und das zu tun, was man ihnen sagt. Sie sind gewohnt, dass der Mann der Chef ist und dass sie da sind, um ihrem Mann, für ihren Mann die Kinder zu gebären und die Kühe zu hüten und dies und das zu machen. Sie stellen das überhaupt nicht in Frage.
Kann man sich Aufklärungsarbeit vorstellen vor Ort?
Das machen die tansanischen Frauen vor Ort. Die gehen in die Dörfer und die gehen in die Schulen und machen ganz große Aufklärungskampagnen. Organisieren sie dann nach den Aufklärungskampagnen zum Beispiel Diskussionen zwischen Mädchen und Jungen. Sie stellen auf der einen Seite Jungs auf der anderen Mädchen und dann sagen sie los, Argumente jetzt. Ja, die einen sagen, ja, das ist gut, weil nur durch die Beschneidung werde ich zur Frau. Ansonsten bleibe ich ja ewig ein Mädchen und keiner nimmt mich ernst. Dann sagt eine andere, das ist absoluter Blödsinn. Damit wird man nicht zur Frau, als Frau wird man, als Mädchen wird man geboren, zur Frau wird man, wenn man erwachsen wird, ja. Und das hat gar nichts mit der Beschneidung zu tun, das ist nur da, damit die Männer uns unterdrücken können. Und so geht's dann hin und her. Und die Jungs machen auch bei dieser Diskussion mit. Und irgendwann merkt man im Verlauf der Diskussion, dass eigentlich immer mehr Mädchen und Jungs sich auf die Seite der Gegner der Beschneidung stellen und dass die Befürworter immer weniger werden.
Und wenn es dann tatsächlich diese Gegner und Gegnerinnen gibt, haben Sie da ein paar Beispiele von Mädchen, von Frauen, wie Sie dann damit letztendlich umgehen, weil Sie das vielleicht in der Schule so lernen, aber die Familien an sich ja dann keine Ahnung wirklich davon haben.
Ja, das ist das ganz große Problem. Sie kriegen also in der Schule gesagt, ihr müsst euch das nicht gefallen lassen, ihr könnt euch wehren. Und übrigens, das Land Tansania hat die Beschneidung 1998 verboten. Das kriegen sie natürlich auch gesagt. Und dann gehen sie zu den Eltern und sagen, ihr dürft es nicht. Da sagen die Eltern, aber das wird bei uns immer so gemacht. Und was willst du denn, eine Schlampe sein oder was? und dann werden sie eingesperrt. Sie müssen die Schule verlassen, also ganz oft, dann wird ein Mann, Ehemann für sie ausgesucht, meistens ist es ein älterer Mann. Und dann werden sie dessen dritte oder vierte Frau. Und vor der Hochzeit werden sie beschnitten. Das ist also eine Pflicht. Keine Frau kann dort verheiratet werden, ohne beschnitten zu sein. Im Maasai-Land, ja, nicht in ganz Tansania. Also immer diesen Unterschied, ja. Und dann die Mädchen, die sehen das dann viele nicht ein, wenn sie in der Schule vor allem mitbekommen haben und durch diese ganzen Veranstaltungen, dass es nicht sein muss, dann fliehen sie. Und da haben wir Geschichten gehört, da habe ich Geschichten gehört von Mädchen, die durch die Serengeti 2 bis 5 Tage, eine 2 Tage, andere war 5 Tage unterwegs, Tag und Nacht in der Serengeti, Löwen, Elefanten, alles, haben auf Bäumen geschlafen, sich versteckt, ja, bis sie dann in bewohnte Gebiete gekommen sind und dort zur Polizei gegangen sind und gesagt haben, meine Eltern wollten mich beschneiden, ich bin geflohen. Und die Polizei bringt sie dann in der Regel zu unserer Partnerorganisation, weil die im Land sehr, sehr bekannt ist für ihre Menschenrechtsarbeit. Und die nehmen sie auf, die suchen für sie eine Schule, also ein Internat, eine Schule mit Schlafsaal, also Internat, ja. Und in den Ferien werden sie von NAFGEM betreut. Sie kommen also, sie kriegen dann dort, wir haben ein Shelter, ein Schutzhaus, ein großes Schutzhaus gebaut.
Wie viel hat die Aufklärungsarbeit denn gebracht? Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt mit dem Internat, aber wie weit hat die Arbeit jetzt was gebracht?
Ja, unser Operationsgebiet, also das Operationsgebiet unserer Partnerorganisation NAFGEM, das ist Simanjiro am Fuß des Kilimanjaro. Und es ist ein Gebiet so schätzungsweise fast so groß wie Baden-Württemberg. Und innerhalb dieses Gebiets gibt es ja verschiedene Kreise, also auch wieder Gebiete. Und da hat NAFGEM jetzt eines nach dem anderen sozusagen aufgeklärt. In den Gebieten, in denen sie angefangen hat, ist die Beschneidungsrate von damals 98% auf ungefähr 67% im Moment runtergegangen. Das sind also, es ist 30%, das ist enorm, wenn man bedenkt, wie lange sich die Beschneidung dort schon gehalten hat.
Sie haben gesagt, es gibt jetzt ein paar, die fliehen dann tatsächlich, weil sie...
Viele Mädchen, ja. Und zwar immer so gegen Weihnachten, da sind die großen Ferien. Die Mädchen, die auf der Schule sind und dort gehört haben, dass sie sich das nicht gefallen lassen müssen, die fliehen dann. Die gehen dann nicht in ihr Dorf zurück und flüchten sich zu NAFGEM. Und dann, oder auch zu anderen Organisationen. NAFGEM ist ja nicht die einzige in Tansania.
Gibt es denn auch Mädchen oder Frauen, die im Dorf nicht beschnitten sind? Oder geht das also gar nicht? Müssen sie dann automatisch fliehen?
Sie müssen dann fliehen, ja. Also wir haben ein Beispiel, Juliana. Sie ist heute 17 Jahre alt. Ich kenne sie jetzt schon seit Jahren. Wir betreuen sie seit Jahren. Juliana war sogar schon in der Secondary School und hat dann gehört, dass ihre Eltern sie beschneiden wollen. Sie ist zu ihrer Lehrerin gegangen. Die Lehrerin hat gesagt, lauf schnell rüber zur Polizeistelle und sag das, denn die dürfen das eigentlich nicht, deine Eltern. Sie ging zur Polizeistelle ganz in der Nähe mit dem Fahrrad und dort war aber ein Polizist aus ihrem Heimatdorf. Der hat sie nach Hause verschleppt. Der Vater hat sie in der Hütte eingesperrt. Die Dorfbewohner haben sie beschimpft und geächtet. Dann kam die Mutter und hat den Möchtegern-Ehemann vorbeigebracht. Das war ein 60-jähriger Mann. Sie hat die Tochter festgehalten, während er sie vergewaltigte. Das Ziel war natürlich, dass sie schwanger wird und dann nicht mehr wegläuft. Ja. Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Sie konnte dann ein paar Tage später, hat sie ihre Schwester, die die Hütte bewacht hat, überredet, weglaufen, also aufzumachen. Sie ist dann weggelaufen, war 2 Tage unterwegs, bis sie nach Moshi kam, also am Fuß des Kilimanjaro, und kam dort zu unserer Partnerorganisation NAFGEM.
Wie schätzen Sie das denn jetzt ein, wie es für die Frauen jetzt weitergeht? Sie haben schon gesagt, die Situation wird besser. Wie sehen Sie die Zukunft aber?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil es darauf ankommt, in welchem Gebiet es stattfindet. Also es gibt Gebiete, in denen das bald gar kein Thema mehr ist. Ja, und die anderen werden halt einfach noch mehr Zeit brauchen. Kommt darauf an, wie weit weg man vom, weil ich vorhin schon sagte, vom Gesetz ist, das sind einfach so zurückgebliebene Gegenden, wo es überhaupt nichts gibt, gar nichts, weder ein Laden noch eine Schule noch sonst irgendwas, ja. Und da kommen auch die Informationen nicht durch. Also da kann es noch ewig dauern, das kann keiner sagen. Aber was ich noch ganz dringend sagen möchte, ist, es ist keine Sache der Religion. In Tansania leben Christen und Moslems und eben Maasai, die Naturreligion haben, friedlich zusammen, sehr friedlich. Dann Genitalverstümmelung hat nichts mit Religion zu tun. Es steht nicht im Koran, steht nicht in der Bibel. Und in Tansania ist, glaube ich, das einzige Land, wo dann die Imam und die Priester zusammenarbeiten. und sogar zusammen auf Veranstaltungen machen gegen Genitalverstümmelung. Also und dort auch so predigen. Was ich sehr interessant finde, ist der Unterschied zwischen den Gebieten, in denen nicht mehr so viel beschnitten wird und in den Gebieten, in denen es noch gemacht wird. Also die neuen und die alten Gebiete, sage ich mal. In den neuen Gebieten, da ist jetzt das Interesse der Bevölkerung, dass sie Schulen bekommen, mehr Schulen bekommen, dass ihre Kinder alle zur Schule gehen, ja, dass sie einen Beruf erlernen. Und Beschneidung ist dort kein Thema mehr. Aber es gibt so eine Situation, in der die Mädchen zwischen den Stühlen sitzen, gerade in den Grenzgebieten zu beiden Regionen. An der einen wird nicht mehr beschnitten und da sind die Mädchen der Schule nur ganz normal zusammen als nicht beschnittene Mädchen. Wenn aber aus der Nachbarregion noch 2, 3, 4 Beschnittene dabei sind, dann werden die gemieden wie die Pest. Und umgekehrt ist es genauso. Also die unbeschnittenen Mädchen, wenn die aus irgendeinem Grund ins Nachbardorf kommen, dann werden sie dort gemieden. Und dann heißt es, pui, was seid ihr für welche? Ja, und das ist also für die Mädchen eine ganz, ganz schwierige Situation. Und wo ich noch größere Schwierigkeiten sehe, die kommen noch oder sind teilweise auch schon da. Also die Mädchen und Frauen, die beschnitten sind, werden erfahren, dass sie das rückgängig machen können. Sie könnten sich operieren lassen. Und das wird dann einen Ansturm in den Kliniken geben.